Ja, hallo, lieber Inan, hallo, liebe Leute. Wir befinden uns gerade im Elektroauto auf dem Weg zu einer Friedensforscherin. Inan, erzähl.
Ja, genau. Eine liebe, quasi neue Kollegin auch von mir, Frau Professor Dr. Korabies, hat sich einverstanden erklärt, mit uns mal ein bisschen über buchstäblich über die Welt und Frieden und Konflikte und natürlich auch die Konflikte, die auf sozialen Medien zum Beispiel passieren, mal zu sprechen. Da wird sie sich natürlich auch ein bisschen vorstellen. Wir haben garantiert auch einige Fragen, aber natürlich auch wieder unseren Senf mit dazu zu geben. Und ich hoffe, ihr seid dann genauso gespannt wie wir.
Genau, also ich habe mir heute deswegen auch extra einen Hoodie angezogen, den mir eine Gesamtschule geschenkt hat in Mannheim, weil ich wirklich immer sehr berührt bin, wie sehr sich Kinder und Jugendliche für das Thema Frieden interessieren. Friedensenergien, Friedenspolitik, da bekomme ich mit die meisten Fragen zu. Ja, und ich bin einfach gespannt, was wir da von der Kollegin da lernen können. Und du, wie siehst du das?
Ganz genau, denn sie ist ja bei uns primär sogar für die Kindheitspädagogik zuständig. Und das passt ja natürlich auch super auf ihr Profil, weil sie auch viel in Richtung Bildung, natürlich Pädagogik im Rahmen der Friedensforschung auch macht. Also ich glaube, das wird heute schon recht spannend.
Also in dem Sinne, bleibt dabei, und ihr habt den Vorteil, wir schalten jetzt ab, dass ihr gleich mit uns am Zielort bei der Kollegin in Tübingen seid.
Genau, bis dann.
Ciao!
Ciao.
Blume und Inge.
Zwei Stimmen, vier Kulturen.
Hallo, Herr Doktor.
Hallo, Frau Professorin.
Hallo, Professor.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Auswärtsfolge. Wie versprochen beim letzten Mal besuchen wir hier eine eigentlich frische, neue Kollegin, könnte man fast sagen, jetzt ungefähr ein Dreivierteljahr, Frau Professor Dr. Korabies, offiziell bei uns in der Kindheitspädagogik, in der Lehre, aber auch, wie wir schon ein bisschen verraten haben in der letzten Folge, viel in der Forschung unterwegs Richtung Friedensforschung, Kindheitspädagogik. Sie wird sich selbstverständlich gleich auch noch mal ein bisschen selbst vorstellen. Und natürlich mache ich das Ganze nicht alleine für die, die uns nur zuhören. Wir sind natürlich weiterhin zu dritt mit dem lieben Herrn Professor. Und ja, würde mich vielleicht freuen, wenn du dir vielleicht ein bisschen kurz was zu dir selbst sagen kannst, wer du bist, was du so Feines machst, und dann steigen wir vielleicht auch schon direkt in Diskussion ein. Was meinst du, Micha?
Ja, also du hast mich gerade zum Professor gemacht. Ich bin hier nur der Doktor. Ja, das hier sind die Professoren. Aber wir sind an meiner Alma Mater, also in Tübingen. Und das hier ist ja eine sehr ja, coole Location. Ich fühle hier so viel Friedensvibes wie sonst nur in Kirchen oder Gotteshäusern. Und zu unserer Verteidigung, das Club Mate hat hier der unser Ex-Berliner mitgebracht. Ja, also sozusagen. Da ist, ich glaube, in Berlin muss das, in Tübingen darf das. Aber jetzt sind wir alle gespannt. Danke, dass wir beide sein dürfen. Erzähl, wer bist du und was machst du?
Ja, vielen Dank fürs Gespräch. Ich freue mich, euch heute hier zu treffen in Tübingen und gemeinsam im Austausch zu sein. Mein Name ist Cora. Ich bin Friedensbildnerin und Friedensforscherin und beschäftige mich ganz viel mit den Veränderungen, die das postdigitale Zeitalter mit sich bringt, auf Gewalt, aber auch auf Krieg und Frieden und auch die Frage, wie mediatisiertes Aufwachsen dadurch aussieht und was es auch für unsere zukünftigen Gesellschaften bedeutet.
Das finde ich ja schon mal, das ist ja etwas, was uns häufig begleitet bei unseren Podcast-Themen, ne? Und jetzt denke ich mir, wenn ich das mal so provokant formulieren würde, was gibt es da eigentlich zu forschen wirklich? Ich meine, wir wissen ja alle als Menschen großartig zu sagen, ja, Gewalt ist doof und seid alle lieb zueinander und hört doch einfach auf damit. Was bedeutet Friedensforschung, wenn man das mal einfach blöd zusammenfasst wie ich?
Ja, die Friedensforschung beschäftigt sich im Kern mit vier großen komplexen Themen, nämlich wie hängen Krieg, Gewalt, Konflikt und Frieden miteinander zusammen? Und wie kann Frieden gefördert werden und Gewalt abgebaut werden? Und es wird häufig so ein positives Konfliktverständnis zugrunde gelegt, dass Konflikte mehr die Regel sind als die Ausnahme und Konflikte auch nicht per se was Negatives, sondern sie können auch eine Chance für Veränderung und Wandel sein, aber nur, wenn sie gewaltlos ausgetragen werden. Und deshalb ist die Frage, wann beginnt Gewalt? Was wird überhaupt alles als Gewalt verstanden? Darüber gibt es einen großen Streit in der Friedensforschung, wie weit oder eng der Gewaltbegriff gezeichnet wird. Und die Frage dann auch, wie lässt sich dann Konflikttransformation gestalten, fördern, hin zu einem friedensfördernden Miteinander in der Gegenwart und Zukunft?
Wir haben nicht nur am gleichen IFP studiert, ja, hier das Institut für Politikwissenschaft, damals auch teilweise sogar noch die gleichen Lehrenden erlebt, die Rentierstaatstheorie, wo es dann welchen Einfluss fossile Ressourcen auf autoritäre Regime, Gewaltneigung haben, hat mich tief geprägt, dann auch im Irak. Wir haben auch extra Folge dazu gemacht. Und ich habe heute angezogen extra einen Hoodie, den mir eine Gesamtschule geschenkt hat. Ich werde sehr, sehr viel an Schulen eingeladen. Und ganz egal, welche Schulform, die Schülerinnen und Schüler interessieren sich für das Thema Frieden. War das schon immer so? Hat es zugenommen durch die Digitalisierung? Man könnte ja sagen, die Kids sind heute einfach mehr damit konfrontiert mit diesen Themen. Wie erlebst du das oder was wissen wir darüber?
Ja, ich denke, Krieg und Frieden ist eines der komplexesten Themen, die die Menschheit seit Jahrtausenden beschäftigt. Und auf komplexe Fragen gibt es keine einfachen Antworten. Und gleichzeitig betrifft es uns alle. Kinder und Jugendliche wachsen entweder mit Nachrichten über Krieg auf oder haben durch Zuwanderung eigene Erfahrungen gemacht und erleben auch auf Social Media diverse Inhalte über Kriege, über bewaffnete Konflikte oder auch gewaltvolle Konflikte. Und dementsprechend ist es ein sehr berechtigtes Bedürfnis, darüber auch in Austausch zu gehen und Dynamiken und Phänomene besser verstehen zu können und auch die Frage sich zu stellen, was kann ich aktiv tun, um mich für Frieden einzusetzen in meinem Kontext.
Ja, also ich weiß nicht, wie du das erlebst, aber ich habe sogar das Gefühl, dass es junge Leute heute stärker interessiert als früher. In meiner Jugend gab es die sogenannte Politikverdrossenheit und da waren wir uns für solche Themen interessiert haben, waren die komischen Nerds damals, die Streber, die sich überhaupt Zeitungen oder sowas gegönnt haben. Heute betrifft es irgendwie alle, weil es alle auf ihr Smartphone bekommen. Ist das so oder ist das nur, verkläre ich da vielleicht was?
Ja, ich glaube, die Kommunikation über Krieg hat sich verändert durch den digitalen Strukturwandel. 2022, als der Krieg gegen die Ukraine begann, gab es erstmals den Begriff oder das Phänomen War Talk, in dem wirklich digitale Kriegstagebücher von Jugendlichen aus Kriegsgebieten über TikTok hochgeladen und verbreitet wurden und dadurch dann ja auch so ein Peer-to-Peer-Erfahrungsmoment entsteht. Mhm. Jugendliche sehen diese Inhalte in ihrem eigenen Feed, sehen da vielleicht auch, dass sie das gleiche Alter haben und auch ganz alltägliche Situationen geteilt werden, von der Frage, wie kochen sie in einem Bunker, bis hin zur Frage, wie sieht eigentlich der Weg zur Schule aus und welche Erfahrungen machen aber auch Kinder und Jugendliche dann auf dem Weg ihrer Flucht. All das ist durch dieses Phänomen War Talk sehr greifbar geworden und dadurch auch in die Alltagswelt von Jugendlichen, die hier in Deutschland aufwachsen, übergeschwappt und dadurch, ja, doch durch diese Bild- und Tonaufnahmen sehr greifbar geworden.
Diese Niederschwelligkeit, könnte man sagen, hat durchaus dann Vor- und Nachteile, ne? Weil ja, früher musstest du ja, wie du eigentlich im Grunde auch schon so angedeutet hast, da musstest du dich ja aktiv damit beschäftigen. Du hast dann irgendein Magazin genommen oder eine Zeitung oder hast halt mal Nachrichten geguckt und als Kind machst du das ja typischerweise nicht. Und jetzt siehst du das ja auf so einer For-You-Page, ja, direkt, also die vielleicht nicht kennen mit TikTok, aber wer kennt es nicht? Es ist ja so immer diese persönlichen Vorschläge, die man meistens algorithmusbasiert dann kriegt. Und dann ist es ganz oft so, ich finde das interessant, weil wenn ich so ein paar, ich gucke auf YouTube manchmal so ein paar politische Themen dann, da kriege ich relativ viel dann so typisch linkes Material, ja, passt ja weitgehend. Aber wenn ich dann auf TikTok bin, dann sehe ich einerseits relativ viel dann so rechtes Material zum Aufregen, plus aber ganz viele auch solche Krieg- und Gewaltszenen, so Fürsprache zum Beispiel für den russischen Angriffskrieg, relativ wenig so gegen die Verteidigung. Kann man sagen, dass das den, ich sag mal, Kids von heute auch so ein bisschen vorgekaut wird eigentlich, was sie so formen könnte? Oder überinterpretiere ich da zu viel?
Ich glaube, es lässt sich so nicht generalisieren, weil ja der For You oder die For You-Page bei jedem Menschen auch unterschiedlich aussieht und zumindest TikTok sagt, das ist ein sehr individualisierter, kuratierter Feed. Deshalb generalisierende Schlüsse daraus zu ziehen, was jetzt welche Jugendlichen wirklich dann auch sehen und konsumieren, ist nicht so einfach dann abzuleiten. Gleichzeitig gibt es gewisse Phänomene, die übergreifend sind und sehr herausfordernd sein können. Einerseits, dass Inhalte sehr schnell wechseln können. Also da können Kriegsdarstellungen zwischen lustigen Tanz- und Comedy-Videos erscheinen. Das kann ja sehr verstörend sein. Und auch die Frage, was bedeutet das dann auch für den Umgang mit den aufkommenden Emotionen? Es ist sehr herausfordernd, das dann auch immer wieder einzuordnen. Darüber hinaus sind die Videos sehr, sehr kurz. Das heißt, häufig bekommen die Menschen ja dann wenig Informationen zum Hintergrund des Entstehens des Videos oder auch den dahinterliegenden Interessen. Darüber hinaus haben wir dann die Schwierigkeit mit Desinformationen bis hin zu Deepfakes. Sind die Inhalte wahr oder gefälscht? Da gibt es auch viele Studien, die im Nachhinein auch belegen konnten, dass einzelne Inhalte aus Kriegsdarstellungen eigentlich aus einem anderen Krieg stammten und gar nicht zu der Zeit dort stattgefunden haben, wie sie dargestellt werden. Also es gibt sehr vielfältige Herausforderungen, die damit einhergehen, die Chancen und Herausforderungen bringen. Also einerseits ist eine Chance darin, diese Möglichkeit auch Peer-to-Peer-Solidarität zu zeigen, zum Beispiel aktiv zu werden, dass auch wirklich Stimmen von jungen Menschen gehört werden, die vor des digitalen Strukturwandels noch sehr viel ungehörter blieben im politischen Diskurs, weil hauptsächlich ja einfach erwachsene Menschen Entscheidungsträgerinnen sind in der Politik, in den Medien. Das heißt, durch die Möglichkeit, dass jetzt junge Menschen Zugang haben, auch zu gesellschaftlichen Diskursen, werden sie ein Stück weit hörbarer und können dadurch auch also ihre Wünsche, Perspektiven, Forderungen an die Gesellschaft, an die Politik auch in Bezug auf ihre Zukunft artikulieren. Und auf der anderen Seite ist die Schwierigkeit dann, dass sie allein und unbegleitet im Netz unterwegs sind. Das heißt, vielen ihrer Bezugspersonen, erwachsenen Bezugspersonen oder auch Lehrkräften ist ja nicht immer bekannt, was sie eigentlich tagtäglich sehen. Und das kann auch die Gefahr birgen, dass es retraumatisierend ist. Retraumatisierend für Kinder und Jugendliche, die selber eigene Flucht- und Migrationsbiografien haben, Gewalterfahrungen gemacht haben oder auch sehr verstörend zurückgelassen werden, weil sie Inhalte nicht einordnen können, weil auch das Hintergrundwissen fehlt. Was bedeutet eigentlich dieses komplexe Phänomen Krieg und Frieden? Was bedeutet das für die eigene Lebenswelt? Kann auch sehr viel Angst oder Unsicherheit und Ohnmacht auslösen.
Du hast ja sowas auch relativ viel Erfahrung.
Absolut. Und da wird mir dann auch manches klarer. Also damals, als ich da aufgewachsen bin, da war ich als Kind mit DDR-Hintergrund, also Eltern DDR, Fluchtversuch, stasihafter Vater und so. Das war noch was Exotisches. Wenn ich heute in eine Schule gehe, dann habe ich ganz, ganz viele Kinder, die haben selber Fluchterfahrungen beispielsweise, ja, Ukraine, Syrien beispielsweise, oder auch indirekte, dass sie zum Beispiel Angehörige haben im Libanon oder so etwas. Und das, da sind auch wieder sehr emotionale Elemente, weil mich natürlich dann die Kinder und Jugendlichen auch ansprechen. Meist wird am Anfang abgecheckt, ob ich glaubwürdig bin, also ob ich wirklich für Frieden eintrete oder ob ich nur also zum Beispiel nur für Israel oder nur für Juden oder nur für Christen. Also da wird quasi geguckt, ist der wirklich glaubwürdig? Und wenn sie das Gefühl haben, dann geht es aber auch sehr in das, was du gerade gesagt hast, Selbstwirksamkeit. Sie wollen, das höre ich ganz oft, was kann ich denn selber tun? Sie möchten dem nicht ausgeliefert sein, was sie erleben, sondern sie reagieren eigentlich genau dann, wenn ich ihnen sage, ja, ich sehe die Probleme, ich verniedliche nichts, die Welt ist momentan ein schwieriger Ort, war sie immer, aber momentan ist sie es auch, aber du kannst was ändern. Und ich kann dir sogar einen Tipp geben, was du ändern könntest. Dann erlebe ich ganz positive Reaktionen. Ist das so? Ist Selbstwirksamkeit der Schlüssel? Retraumatisierung wäre ja ein Zurückfallen in schlimme Erinnerungen oder schlimme Erfahrungen. Oder bin ich da vielleicht einfach nur zu optimistisch?
Ja, Selbstwirksamkeit ist auf jeden Fall ein sehr wichtiges Element und aber auch wie immer wieder die Rückwendung auf den eigenen Kontext, auf den eigenen Alltag und die eigene Lebenswelt, weil eben diese entgrenzte Darstellung auch von Kriegsschauplätzen oder Inhalten, die dann über Social Media geteilt werden, die vielleicht auch gar nicht so bekannt sind, weil das Wissen fehlt. Wir haben ja bislang in deutschen Schulen immer noch kein Fach Friedensbildung, dass das von Anfang an entweder fächerübergreifend oder klassenübergreifend immer wieder aufgreift, sodass da ja auch gar nicht so viel Raum und Wissensinformation da ist, das auch immer auf die aktuelle Lage wieder rückzubinden. Das heißt, die Überforderung ist da und dann kann es aber auch hilfreich sein, immer wieder zu schauen, aber wo kann ich denn in meinem Handlungsspielraum mich dafür einsetzen? Und da gibt es sehr viele Möglichkeiten. Es gibt die Möglichkeit, an Schulen erstmal zum Beispiel so Dialogräume zu schaffen. Was erlebt ihr? Was seht ihr? Was macht das mit euch? Wo habt ihr Sorgen und Ängste? Darüber überhaupt in Austausch zu kommen, aber auch durch vielfältige Workshops ins Gespräch zu kommen. Wie geht ihr eigentlich persönlich mit Konflikten um? Wie kann auch Zivilcourage gestärkt werden? Also wie könnt ihr auch euch gegenseitig unterstützen, als Bystander zum Beispiel, um Konflikte auch gewaltlos auszutragen? Und was ist denn eure eigene Friedensvision? Und wie kann denn so ein konkretes Friedenshandeln aussehen? Sich zum Beispiel einzusetzen in der eigenen Klasse gegen Ausgrenzung in Bezug auf unterschiedliche Nationalitäten, Sexualitäten, Körperformen. Und da zu gucken, wo ist mein eigener Handlungsspielraum und alle Menschen können was dazu tun, um sich aktiv für Frieden einzusetzen. Und wenn jeder Mensch seinen Beitrag leistet, dann ist im Kollektiv sehr, sehr viel möglich.
Hast du das, ich habe natürlich mal ein bisschen im Netz geschaut, ja, du hast auch einiges geschrieben und gemacht dazu. Hast du das im Kontext von diesem Projekt, ich glaube Friedensstark oder so hieß das, erarbeitet? Also hast du da so ein bisschen das beschrieben, was du da schon gemacht hast? Oder was ist dieses Projekt oder wie spielt das da rein?
Also ich bin in ganz vielen unterschiedlichen Projekten tätig. Bei der Beko Foundation haben wir auch viele drittmittelgeförderte Projekte mit unterschiedlichem Fokus. Aber einzelne dieser Elemente stammen jetzt auch aus dem Buch Let's Talk About Frieden und Kriege, das ich in Kooperation mit der Beko Foundation und dem Ravensburger Verlag geschrieben habe, was jetzt im Februar auch in Buchhandel gekommen ist. Und da geht es nämlich genau um diese komplexen Fragen. Warum gibt es überhaupt Kriege? Wie beginnen sie? Wie enden Kriege? Aber was bedeutet auch unser Konfliktverhalten? Wie können wir uns für Frieden einsetzen? Das ist quasi ein Buch in 4 Kapiteln, was so versucht, die Komplexität, auch diese Fragen der Friedensforschung darzulegen, auch darüber zu informieren, aber dann auch immer wieder interaktiven Rückbezug zur eigenen Lebenswelt zu schaffen, mit Reflexionsfragen, mit Handlungsimpulsen, mit Mitmachelementen, um eben da auch so aufzuzeigen, dass es Parallelen auch gibt zwischen den Dynamiken von geopolitischen Konflikten, aber auch zwischenmenschlichen Konflikten.
Das ist ja das
Binden Coole. Wir ein, oder? Das binden wir
ja,
ein.
Ja, ja, genau, weil das haben wir jetzt nämlich gar nicht rausgehört, aber das Buch ist nochmal auf eine ganz andere Art sehr genial, weil das nicht ein in dem Sinne nur Anführungsstrichen wissenschaftliches Buch ist, was sich jetzt vielleicht an andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wendet, sondern das tatsächlich für Kinder und Jugendliche, ne, wo die dann auch ein bisschen was eintragen können und so reflektieren können. Also schaut da mal ruhig rein. Ich habe tatsächlich auch nur ein bisschen reingucken können, aber ich habe das nicht erwartet, weil ich dachte, ich schaue mal einfach rein, dachte, es kommt relativ trockener Text, so wie es bei uns Profs halt üblich ist. Aber nee, es macht total Sinn, dass es mit Ravensburger zusammen entstanden ist auch, ja, und mit der Foundation natürlich.
Ja, und mir gefällt auch diese Location hier. Vielleicht könnt ihr es sogar ein bisschen hören. Wir haben hier auf der einen Seite sind hier ganz viele Kinder, da findet ein Workshop oder sowas statt und man hört sie lachen, reden, diskutieren. Auf der anderen Seite ist auch ein bisschen Industrie, da fiebt manchmal ein Auto. Mir gefällt das. Das ist sozusagen so mitten im Leben. Das ist nicht der Elfenbeinturm, was ja oft der Wissenschaft so vorgeworfen wird. Eine Erfahrung, eine positive Erfahrung, die ich immer wieder mache und wo ich jetzt die Chance mal nutze, eine Expertin zu fragen. Ich spreche immer wieder über erneuerbare Friedensenergien. Also, dass wir quasi aufhören sollen, Erdöl und Erdgas aus Regionen und von Regimen zu kaufen, wo es wiederum zu Krieg und Konflikten führt. Das habe ich ja im Irak erlebt. Und ich habe erlebt dann immer und immer wieder eine zweiteilige Sache. Am Anfang sind Leute verblüfft, weil sie sozusagen diese verschiedenen Bereiche wie Energie und Wirtschaft und Frieden für sie nicht zusammenhängen. Also es ist sozusagen, als ob das irgendwie ein Graben dazwischen wäre. Wenn aber dann dieser Graben einmal überschritten ist, dann ist das so ein Aufleuchten, das so ein Klick-Moment. Ich frage dich mal, erstens, ist das sozusagen, machst du solche Erfahrungen auch? Und zweitens, haben wir vielleicht in den Wissenschaften den Fehler gemacht, dass wir zu disziplinär waren? Dass wir gesagt haben, das eine ist Energie und das andere ist Frieden, aber ihr dürft das nicht zusammendenken? Das sind zwei Fragen, ich gebe es zu, genau.
Also die Friedensforschung ist per se sehr interdisziplinär zusammengestellt und das hat einerseits Herausforderungen, immer wieder die Frage zum Beispiel in Bezug auf die Definition von Gewalt, was wird denn jetzt eigentlich in Fokus gestellt? Und gleichzeitig gibt es aber auch große Chancen, die daraus entstehen, dass es so interdisziplinär ist. Und ich persönlich finde dieses Zusammendenken, wie du es in dem Beispiel gebracht hast, sehr hilfreich und wichtig, weil es natürlich ja auch um Fragen geht, die über Frieden mit Menschen oder Frieden von Menschen hinausgeht, nämlich auch auf die Frage bezogen, wie geht denn eigentlich auch Frieden mit der Natur?
Mit Feld und mit Menschen.
Genau. Oder was bedeutet auch Friedensförderung in Zeiten der Klimakrise? Ja. Also dann, aus meiner Sicht muss ja auch mitbedacht werden, wie äußert sich unser Verhalten, unsere Handlungen aus auf die Biodiversität, auf die Umwelt. Genau. Und das lässt sich nicht voneinander trennen, wenn wir Nachhaltigkeitsfragen auch als Gerechtigkeitsfragen sehen. Und ich habe zum Beispiel mit einem Kollegen zusammen, haben wir so ein Gewaltanalyse-Modell entwickelt, weil ich da sehr interessant den Ansatz von Rob Nixon, Slow Violence, finde. Also ganz kurz zusammengefasst, Rob Nixon versteht mit Slow Violence, also schleichender oder langsamer Gewalt, Formen von Gewalt, die im ersten Erscheinungsbild vielleicht gar nicht als Gewalt wahrgenommen werden, Versteppung, Dürre, Armut, die entsteht, die sich dann aber erst über Jahre oder Jahrzehnte in Erscheinung bringen lässt. Und diesen Ansatz zusammenzudenken mit schon bestehenden Gewaltverständnissen, wie wir sie in der Friedensforschung haben, nämlich einerseits eben direkte Gewalt oder auch strukturelle, finde ich sehr, sehr wichtig in der heutigen Zeit. Und das lässt sich auch nämlich über Kriegsfolgen ganz gut dann veranschaulichen. Weil was wir heute in den Medien hören, geht ganz viel um die sogenannte, so nennen wir das, direkte und schnelle Gewalt. Explosionen, Bombenabwürfe, Waffengewalt, Schläge, Tritte, all das ist sehr sichtbar und bekommt medial ganz viel Aufmerksamkeit. Was aber eben dann nicht so sichtbar ist und worüber nicht so gesprochen wird. Und es sind dann aber gleichzeitig eben auch Gerechtigkeitsfragen, vor allem für die nachkommenden Generationen, sind die Folgen, die dann zum Beispiel entstehen. Also radioaktive Munition, die in die Meere kommt, oder verseuchte Böden, die dann zu einem Verlust von Biodiversität oder auch Anbaumöglichkeiten führen. Und wenn man das beides mit zusammendenkt oder eben auch Traumata, die sich dann auch intergenerational fortsetzen können, dann sind eigentlich Kriegsschäden und die Folgen noch so viel größer. Und die Schwierigkeit aber dabei ist, wer ist dann eigentlich verantwortlich dafür? Mhm. Weil oft ist gar nicht klar, wer war zum Beispiel für die Bombenabwürfe verantwortlich, oder die beteiligten Personen sind bereits verstorben, zum Beispiel im Fall des Zweiten Weltkrieges oder auch in anderen Kriegsschauplätzen. Und trotzdem muss das mit bedacht werden, weil auch Kriegsführung extrem viel CO2 ausstößt und emittiert und oft aber in den Medien darüber noch gar nicht so stark gesprochen wird und die Schäden einfach noch so viel größer sind, vor allem für die zukünftigen Generationen, die davon betroffen sein werden.
Mich überzeugt das, da habe ich auch gleich eine Frage an den BWLer hier an der Runde, weil wir hatten das ja auch mit dem Begriff Externalisierung, erinnerst du dich? Ja. Da hatten wir das ja auch in der Psychologie und in der Ökonomie, dass nämlich Kosten, zum Beispiel bei der Verbrennung von Rohstoffen, ja, dass man sagt, dass Öl und Gas sind billig, weil man nicht wahrnimmt, dass man eigentlich zum Beispiel das Klima aufheizt und dass das dann wieder rückwirkt auf das Wasser zum Beispiel. Und wenn dann bäuerliche Familien wiederum keine sichere Ernte haben und die Kinder nicht erben können, dass für die der Anreiz dann wiederum steigt zu sagen, ich schließe mich einer bewaffneten Gruppe an, ja, dass ich überhaupt noch eine Möglichkeit habe, irgendwie voranzukommen. Das heißt, dass sozusagen ganz viel von unserem Wohlstand darauf aufbaut, dass wir Kosten externalisieren. Ich habe im Irak sogar oder nach dem Irak von Hitzegewalt gesprochen, weil eben ganz genau das, hohe Temperaturen, das macht Leute erstmal direkt aggressiv und sie brauchen dringend Wasser. Aber diese indirekte Wirkung, wie diese schleichende, leise Wirkung, die kann ich voll bestätigen. Es macht natürlich, wenn du weißt, dass dieser Acker nie wieder einen Ertrag bringen wird, dann verändert sich deine ganze Zukunftsplanung und dann wirst du unter Umständen auch eher bereit sein zu sagen, gut, und die anderen, die haben noch einen Brunnen und dann hole ich mir da halt das Wasser. Oder ist das für dich als BWLer, sind wir jetzt hier schon zu gutmenschlich unterwegs?
Also selbst wir eiskalten, kapitalistischen, rein gewinnorientierten Wirtschaftswissenschaftler müssen schon allein übrigens aus genau auch diesen Gründen, ja, weil wir sind ja daran interessiert, solange es geht, möglichst viel Gewinn zu machen. Und wie können wir das machen, wenn es keine Menschheit mehr gibt, die produktiv wäre? Also sind auch wir daran interessiert. Und ich komme ja zugegebenermaßen aber auch so ein bisschen von einem, naja, nicht Randthema, aber vielleicht auch so ein bisschen sozial überschneidendes Thema. Mein Hintergrund ist ja das Nachhaltigkeitsmanagement. Vor allem, das war ja mein Promotionsbereich, strategisches Nachhaltigkeitsmanagement. Also wie können Unternehmen mit etwas Gutem sozusagen ihr Geld verdienen, nachhaltig Gewinne machen. Und wir sprechen ja von inter- und intragenerationaler Gerechtigkeit, die beides muss gegeben sein, damit natürlich Volkswirtschaften und damit auch letzten Endes Gesellschaften insgesamt funktionieren.
Erklär es für Nicht-Professoren.
Ach so, ja. Also intragenerationale Gerechtigkeit heißt dann, dass wir alle miteinander können, die gerade leben. Ja, dass also ich niemandem etwas wegnehmen muss und damit riskiere, dass ich eine übergezogen kriege, dass mir zum Beispiel niemand was wegnimmt. Und intergenerationale Gerechtigkeit dagegen heißt, ich lebe heute so nachhaltig, dass auch die Generation nach mir in Frieden und wohlernährt und wohlgekümmert und so weiter leben können. Also das sind definitiv Aspekte, an denen wir selbstverständlich genauso interessiert sind. Wenn nicht als Menschen schon, dann wenigstens auch als, ich sag mal, Raubtierkapitalisten. Weil am Ende muss ja auch der schlimmste Natursünder eigentlich ein Interesse daran haben, dass er oder sie das letzten Endes auch bis in alle Ewigkeiten eigentlich machen kann. Aber wenn nichts mehr davon übrig bleibt, na, wie will ich es dann machen? Also wir haben ja oft auch so über Themen wie...
Elon Musk will zum Mars.
Ist eine Möglichkeit, ja, zugegeben. Aber aktuell gibt es keinen Planeten B. Deswegen, und selbst wenn, ist so ein bisschen ethisch fragwürdig, ob wir deswegen den hier aufgeben sollten, nur weil wir die Möglichkeit haben. Aber das spielt eigentlich auch in das rein, was wir häufig zum Beispiel thematisieren. Also Krieg, Terror vor allem. Dieser ewige Schießpulverkasten da unten, der Nahe Osten, wie es so schön heißt in Kolonialsprache, lieber Westasien, ist ja vielleicht ein schönerer Begriff, der nie aufhören wird, wo wir, wenn wir dann darüber sprechen, dass manchmal so der Eindruck entstehen kann, ja, vielleicht, keine Ahnung, die sind doch für eine Terrorgruppe möglicherweise oder auf der anderen Seite, die sind halt für ein ganz anderes Regime. Das Ding ist, wir müssen ja in der Lage sein, die Konflikte überhaupt verstehen zu können. Das heißt nicht, dass wir sagen, wir finden es gut, was da passiert, aber wir müssen es erklären können, damit wir dahinter steigen können. Komplett wertneutral und komplett, sage ich mal, ohne dass wir irgendeine politische Agenda automatisch damit verfolgen. Hast du damit zum Beispiel, du bist ja länger in dem Thema wahrscheinlich unterwegs als ich oder wir sogar möglicherweise, wie hast du da diese Erfahrung gemacht? Also wie, wenn du gerade so pädagogisch auch unterwegs bist, den Leuten vielleicht auch mal versuchst zu erklären, wie sich diese Konflikte bilden, gehst du da auch mehr so ins Detail rein oder traust du dich dann vielleicht nicht? Also wie ist so die Arbeit einer Friedensforscherin und wie wird das gewürdigt?
Also es gibt zwei Credos so in der Friedensforschung, die lassen sich, finde ich, auch ganz gut übertragen auf diverse Konflikte. Das erste, Konflikte können dann gut geklärt werden, bevor sie mit Gewalt ausgetragen werden. Deshalb ist Prävention so wichtig, also Gewaltprävention und ein guter, erlernter auch Konfliktumgang. Und zweitens, Kriege werden statistisch gesehen sehr wahrscheinlich zu langen Kriegen, wenn sie über ein Jahr hinausgehen. Das heißt, es ist deshalb unglaublich wichtig, eigentlich schon vorher anzusetzen in der Prävention, durch Bildung, durch Dialog, durch Verständigung und auch nachdem ein Waffenstillstand erreicht ist, auch gut in Nachsorge und Aufarbeitung zu investieren, weil Traumata, Versöhnung, Wiederannäherung sind sehr, sehr komplexe Prozesse, die sehr lange dauern, die nicht linear laufen und die auch sehr gut begleitet und gleichzeitig auch finanziell ausgestattet werden müssen. Und leider sehen wir, dass in beiden Bereichen gerade Kürzungen anstehen. Und das macht mir persönlich Sorgen, sowohl was Kürzungen im Bereich der humanitären Hilfe, der Entwicklungszusammenarbeit, aber auch dann der zivilen Konfliktbearbeitung angeht. Und deshalb sehe ich persönlich auch einen wichtigen Beitrag darin, Friedensbildung zu stärken, weil je früher Menschen darin auch erzogen werden, sozialisiert werden, desto nachhaltiger, glaube ich, kann da auch ein Wandel entstehen, der eben aber auch nicht unbedingt direkt sichtbar ist. Also in der Friedensforschung spricht man auch häufig von dem sogenannten Gewaltpräventionsparadox, weil Gewaltprävention wirkt dann, wenn Gewalt nicht austritt, wenn sie nicht austritt. Das heißt, sie bleibt eigentlich unsichtbar. Und deshalb entsteht dann häufig in akuten Konfliktlagen das Gefühl, naja, es ist ja sehr kostspielig, es ist mühsam, es lässt sich eigentlich nicht quantifizieren, das können wir direkt streichen. Und in diesem Spannungsfeld bewegt sich auch meine Disziplin ganz stark.
Ich finde das insofern spannend, weil dann könnte man das, was ich vorher gesagt habe, auch umdrehen. Wir mussten einfach nie nachdenken über Energie und Krieg. Ja? Mhm. Weil es kam halt aus der Steckdose oder es kam aus der Tankstelle.
Jederzeit.
Jederzeit. Es war einfach sozusagen, man hat das nicht gespürt. Und dann plötzlich, ist dann der Krieg da. Und man fragt sich, woher hat eigentlich Putin die ganzen Waffen, das ganze Geld? Nun gab es aber ja auch Leute, die gewarnt haben. Also einen Philosophen, den ich sehr schätze, obwohl er in einer anderen demokratischen Partei ist und auch deswegen, ist Robert Habeck. Robert Habeck ist jetzt ja nicht mehr in der aktiven Politik, hat jetzt aber Spiegel-Spitzengespräch und auch in Bochum eine sehr starke Rede zum Thema Zukunft gehalten. Und er wirft eine Frage auf, die mich auch sehr beschäftigt und die ich loswerden will. Er sagt, warum gelingt es uns nicht, das wäre genau die Präventionsfrage, das Undenkbare zu denken. Er hat ja damals zum Beispiel gesagt, Vorsicht, die Ukraine wird bedroht. Es wäre doch gut, wir helfen ihr quasi sich zu verteidigen. Und das Ergebnis aber war, er ist parteiübergreifend, auch von seiner eigenen Partei quasi stumm geschaltet worden. Und dann ist es tatsächlich passiert. Ist es sozusagen so, dass wenn wir Friedensarbeit machen, dass wir damit eigentlich über unangenehme Themen sprechen, über die die Leute eigentlich gar nicht unbedingt sprechen wollen? Verstehst du? Weil du sagst, wenn du sagst, Gewaltprävention bedeutet, wir müssen darüber sprechen, dass die Welt eben eine Welt ist, in der es auch Gewalt gibt. Und möglicherweise wollen Menschen das so lange nicht hören, bis es zu spät ist.
Ja, Friedensarbeit bewegt sich in einem ganz komplexen Feld, was mit sehr viel Dilemmata verbunden ist. Das heißt, es ist, ja, wie Dilemmata sich auszeichnen, in vielen Situationen gibt es keine einfachen Lösungen auf komplexe Fragen und auch keine Containerlösungen, kein Fahrplan, der dann auch für alle Kontexte sich übertragen lässt. Aber da würde ich nochmal zurückkommen auf deine Frage, was kann man jetzt konkret machen, auch um jetzt vielleicht Konflikte besser verstehen oder analysieren zu können. Es gibt zahlreiche Methoden, die ich persönlich sehr hilfreich finde, die mir auch in meinem Alltag dann helfen. Wenn ich in Situationen bin, wo ich erlebe, dass es da komplexe Konfliktlagen gibt, dann kann es auch als Werkzeug dienen, um erstmal ein Stück weit zurückzutreten, zu gucken, was sind denn da für Dynamiken da, was für Formen, was sind vielleicht auch Ursachen und Folgen. Und das zum Beispiel ist dann auch so der Übertrag dann zum Beispiel zu meiner Lehre an der Hochschule. In der Vorlesung Coaching, Supervision und Intervision bringe ich all diese Konflikt-Tools so mit ein, um dann auch mit Ihnen darüber zu sprechen, welche Konflikte erlebt ihr im Team? Wie geht ihr damit um? Und schauen wir uns mal an, was gibt es denn da so ganz konkret für Werkzeuge, die ihr anwenden könntet? Zum Beispiel der Konfliktbaum, der mit der Metapher so ein bisschen versucht zu differenzieren, was ist denn eigentlich die Auswirkung des Konfliktes, die auch sichtbar ist und spürbar ist. Und der Stamm, der dann eher das Kernproblem darstellt und die Wurzeln, die dann aber auch in die Ursachen geht. Da gibt es die Möglichkeit, dass man es dann in Gruppenarbeiten oder auch für sich selber dann mal versucht zuzuordnen, um so ein bisschen differenzierter auch auf Konflikte zu schauen. Oder eine andere Möglichkeit, die Konfliktzwiebel, die schaut eher in verschiedenen Schichten auf Konflikte. Das, was oft sichtbar und laut artikuliert wird, sind die Positionen, die vielleicht auch sehr verhärtet sind. Und dahinter liegen dann aber eher die Interessen und noch tiefer im Kern dann die Bedürfnisse und darüber dann auch metaphorisch, aber auch wirklich visuell zu sprechen und zu arbeiten und zu gucken, vielleicht gibt es ja sogar dasselbe Bedürfnis, aber die Positionen sind diametral gegenübergestellt und dann aber eher irgendwie Wege zu finden, um über die Bedürfnisse zu sprechen, kann auch wieder Annäherung finden. Und das sind zum Beispiel Methoden, die werden in der Mediation, in der Diplomatie angewendet, aber die könnten auch zum Beispiel in Konflikten verwendet werden, die in Teams stattfinden oder auch in Schulklassen. Deshalb finde ich solche Werkzeuge immer ganz hilfreich, um ein bisschen wegzukommen von der Verhärtung und der Ohnmacht, die daraus dann auch entsteht, um überhaupt wieder einen Raum für Perspektivwechsel oder Dialog so anzuregen.
Da muss ich aber jetzt was ganz Offensichtliches sagen, was aber trotzdem gesagt werden muss. Das fordert ja aber einen Willen von allen Parteien. Das kann man niemanden aufzwingen. Ne? Das ist, also wie gesagt, super offensichtlich, aber es ist super logisch natürlich, was du sagst, weil wenn man ja anfängt, wenn man sozusagen zusammengepfercht wird und zu sagen, so jetzt zeigt ihr auch mal alles auf, womit ihr Schwierigkeiten habt, weil so viel gehört ja auch mit so weit. Es geht jetzt nicht darum, nur die Hände an den Händen sich zu packen wahrscheinlich und zu sagen, wir haben uns lieb, sondern wir haben ja offensichtlich Probleme, die wir überwältigen müssen, nicht indem wir sie einfach stumm schalten, sondern wir müssen darüber reden. Das ist wahrscheinlich auch der Aspekt, den du meinst mit Konflikte an sich sind erstmal nichts Schlechtes, ne? Nur wie man sie dann halt austrägt. So wie wir ja auch im Kindergarten eigentlich alle lernen, dass man, wenn man die Schippe haben will, klar, kann man jemanden eine überziehen und sich dann nehmen. Oder man findet vielleicht alternative Wege. Ich meine, so spätestens als Erwachsener, die meisten Menschen kriegen das ja einigermaßen hin, dann so zu kriegen, was sie wollen, ohne sich die Körper einzuschlagen. Aber der Kernpunkt bleibt ja, weißt du oder hast du Tipps möglicherweise, was wir halt in Situationen machen, die so festgefahren sind, wo man dann sagt, naja, vielleicht hat die eine Seite ein Interesse daran, aber die andere nicht wirklich. Oder wir haben diese ewigen gegeneinander, wie du schon selber gesagt hast, diese diametralen Forderungen. Ja, wir sehen es ja auch im aktuellen Konflikt meinetwegen. Natürlich, wir wollen dann alle den Frieden haben. Die eine Seite sagt, das ist meine Maximalforderung und ich weiche absolut nicht von ihr ab. Und die andere sagt, das ist wiederum meine, ich weiche absolut nicht davon ab. Oder sind wir da insgesamt ohnmächtig?
Ja, ich glaube, es gibt Konstellationen, in denen Konfliktparteien alleine den Konflikt nicht mehr klären können. Da braucht es dann auf jeden Fall eine Form von Moderation. Mhm. Und wie du richtig sagst, eine gewisse Bereitschaft der beiden Konfliktparteien muss vorhanden sein, um überhaupt sich miteinander an den Tisch zu setzen und anzufangen, darüber zu sprechen. Aber was ich zum Beispiel dann mache in solchen Konfliktmoderationsgesprächen, ist mit aktivem Zuhören, Paraphrasieren oder auch Spiegeln zu versuchen, all das, was dann die beiden Konfliktparteien äußern, so rauszufiltern, dass nur noch die reine Sachbotschaft da bleibt und die Sachinformation im Kern da ist, um als ersten Schritt überhaupt mal wieder dann auch moderiert das Gespräch oder die Frage dann an die andere Konfliktpartei weitergeben zu können. Weil in einer starken Verletzung dann sehr viel Vorwurf, sehr viel Schuldzuweisung, auch viele Generalisierungen geäußert werden, die ja dann ganz schnell dazu führen, dass die Konfliktparteien noch weiter zumachen oder vielleicht getriggert sind und denken, naja, aber das habe ich schon oft gehört, hier habe ich das Gefühl, ich verteidige mich direkt, also Angriff oder Verteidigung, all diese Prozesse kommen ja ganz schnell. Und in der Hinsicht kann es dann durchaus hilfreich sein, mit einer dritten Person, die ausschließlich die Rolle der Moderation hat, die keine Verantwortung für den Inhalt hat, da zu gucken, okay, welche Informationen höre ich denn? Und wenn ich nur auf das Anliegen höre und versuche, aktiv zuzuhören, habe ich es richtig verstanden und nochmal zu paraphrasieren, um mich zu vergewissern, dass es bei mir richtig gelandet ist und das dann an die andere Person weitergebe, dass dadurch erstens das Gespräch ein bisschen verlangsamt wird und auch ein bisschen strukturierter, um überhaupt erste Schritte wieder einzuleiten.
Da muss ich direkt gleich nochmal mit dranhängen, weil da kann ich wieder den Betriebswirten zum Beispiel mit auspacken. Glaubst du mir, dass es das in der BWL im Grunde auch gibt? Weil wir machen das, okay, streng genommen wahrscheinlich Wirtschaftsingenieurwesen, habt ihr vielleicht auch mal gehört, das Requirements Engineering, das ist buchstäblich eine dritte Partei zwischen sozusagen dem Auftraggeber und dem eigentlichen Kunden sozusagen, der eigentlich nichts anderes oder keinen anderen Job hat, als im Grunde das aufzunehmen, was denn wirklich die Anforderungen sind, die aber um alles drumherum zu bereinigen, was vielleicht eher sekundär ist oder nicht förderlich oder was auch immer. Sprich, Beispiel Henry Ford war das damals gewesen, der nämlich gesagt hat, wenn ich auf meine Kunden gehört hätte, dann hätte ich schnellere Pferde gezüchtet. Ja, dann wäre das Automobil quasi gar nicht entstanden als Lösung, nämlich für ein Problem, weil in dem Fall dann die Kundinnen und Kunden nicht wussten, was sie wirklich wollten. Sie hatten aber eine Vorstellung dessen, was sie dachten, was sie wollten können. Und ich sehe gerade so wieder mal ein bisschen Parallelen dazu zu dem, was im Grunde wir in den Wirtschaftswissenschaften eigentlich auch, ich komme ja auch aus der Beratung, Unternehmensberatung so ein bisschen, da habe ich auch viel damit zu tun gehabt, das sehe, was wiederum natürlich auch immer mal wieder zu Konflikten führen kann mit so Chefinnen, Chefs und Kundinnen, Kundinnen, ganz klar. Aber es ist, ich finde es super spannend, dass wir eigentlich so diese ganze menschliche Ebene, sei es jetzt direkt in den Sozialwissenschaften, in der Konfliktforschung oder eben auch in den Wirtschaftswissenschaften eigentlich sehen. Manchmal ist es ganz gut oder hilft es echt, den Druck rauszunehmen, wenn du eine einigermaßen neutrale Partei mit reinnimmst, ne?
Ja, also ich bin auch gerade ganz am Zuhören, am Nachdenken, weil ich war selber schon Streitschlichter. Da einmal ging es um einen Fund von einem Massengrab, einmal um den Bau einer Synagoge. Und da auch quasi in diesen Prozessen drin. Gleichzeitig in der Religionswissenschaft macht das dann, glaube ich, jetzt für mich auch noch ein bisschen mehr Sinn, warum da immer wieder Frieden gewünscht wird. Ja, Shalom oder Salam Aleikum, Friede sei mit dir. Wo man denkt, ja toll, wünscht euch das, aber was ist damit eigentlich gemeint? Wenn ich dich jetzt aber richtig verstehe, ist es also tatsächlich die Perspektive, dass zum Beispiel Konfliktscheu, Aufbrausen und so weiter nicht etwas ist, was erst in der Politik passiert oder auch nicht erst in der Wirtschaft, sondern das beginnt schon in der Beziehung, in der Familie, im Betrieb und durchzieht eigentlich das ganze Leben. Und demnach wäre, was du Friedensbildung gemeint hast, sozusagen auch tatsächlich die Fähigkeit, angefangen vom kleinen, persönlichen bis ins Internationale, die eigene Wirksamkeit so zu gestalten, dass mehr Frieden wird. Ist das?
Exakt, ja. Deshalb finde ich es auch einen wichtigen Ansatz, so in der Ausbildung oder auch Weiterbildung von Multiplikatorinnen beispielsweise, Studierenden, aber auch schon angefangen in der Schule, das in die Ausbildung mit zu integrieren, weil das wären unsere nächsten Generationen, die in vielfältigen Arbeitskontexten tätig sein werden. Das heißt, das Wissen kann sich ja auch wie so ein Schneeballsystem dann auch in irgendeiner Form weitertragen, verändern oder auch dazu führen, dass dort Konflikte vielleicht ein Stück weit reflektiert oder anders angegangen werden. Und wenn das quasi als holistischer Ansatz in allen Bereichen der Gesellschaften weltweit so fortgetragen werden würde, dann hätte das ja auch womöglich sogar Auswirkungen bis hin zu politischen Entscheidungsträgerinnen.
Genau, also Politik und religionswissenschaftlich macht Sinn. Du würdest sagen, auch betriebswirtschaftlich sozusagen.
Friede lohnt sich, ja. Sage ich mal wirtschaftlich. Ja. Wenn wir Star Trek, die Ferengi, fragt, die sagen, Frieden ist gut für die Wirtschaft und die sagen auch, Krieg ist gut für die Wirtschaft. Deswegen, wir können schon irgendwie unser Geld verdienen im Wesentlichen, aber es ist offensichtlich, dass Kriege oder bewaffnete Konflikte, je nachdem, wer das mal wieder definiert, natürlich keinen nachhaltigen Gewinn auch erzeugen können. Ja, also ich glaube, da sind wir uns eigentlich alle
einig. Ja, deswegen haben wir ja auch zum Beispiel Streikrecht, ja, also entwickelt, dass man quasi die Konflikte zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern in Formen gegossen hat, in friedliche Formen ritualisiert, mit Abstimmungen, wo der Konflikt nicht geleugnet wird, den gibt es ja weiterhin, aber wo man Formen gefunden hat, diesen Dauerkonflikt möglichst friedlich auszutragen. Und wenn ich dich richtig verstehe, könnten wir jetzt quasi sagen, aus dem, was man dort gelernt hat, kann man dann aber auch wiederum etwas für andere Formen von Konflikten lernen und umgekehrt.
Würde ich so sagen, ja.
Guck mal.
Mal wieder was gelernt.
Ja, das ist, das überzeugt mich. Also Frieden als quasi ein Thema, das man durch die gesamte, tatsächlich von Kindesbeinen an eigentlich durch die Menschheitsentwicklung des einzelnen Menschen und der Menschheit insgesamt durchdeklinieren kann.
Frieden als lebenslanger Lernprozess und Frieden als Prozess, bei dem Gewalt abnimmt und Gerechtigkeit zunimmt. So, das.
Was mich noch ein bisschen interessieren würde, um mal so einen Schuss in die Moderne noch zu kommen, ja, gerade der Herr Doktor erlebt das weitaus mehr als ich noch. Er kriegt ja regelmäßig, sag ich mal, Zuspruch, aber häufig auch so ziemlich das Gegenteil davon, traurigerweise. Und das heißt, wir sehen ja auch, dass Gewalt ohne buchstäbliche physische Waffen immer mehr stattfindet. Psychischer Stress bis hin zur praktisch regelrechten Misshandlung, kann man in vielen Fällen auch sagen. Das ist ja ein Thema, das ja definitiv mit den modernen sozialen Medien, mit der KI, mit den Deepfakes, wie du es angesprochen hast, immer mehr zunimmt. Es gibt ja einzelne Staaten, die das ja mittlerweile, finde ich gut, auch wirklich gesetzlich verboten haben. Südkorea zum Beispiel, da darf man keine Deepfakes ungefragt irgendwie von Personen anfertigen. Wie beurteilst du diese Entwicklung? Gibt es da auch so Ansätze dafür, wie man damit umgehen kann? Weil für diejenigen von uns, die auch Kids haben und so weiter, die im Heranwachsen sind, ist es ja immer so, die eine Generation, die wird eh abgehängt. Das heißt, wir haben ja dann auch irgendwo ein bisschen Angst, dass wir da auch nicht mehr so in diese Verantwortungsrolle übergehen können. Wie sind da so ein bisschen deine Erfahrungen?
Digitale Gewalt ist nicht im luftleeren Raum entstanden. Also es gibt Dynamiken und Strukturen, die sich vom Analogen auch im Digitalen fortsetzen. Aber gleichzeitig gibt es eben auch sehr spezifische Erscheinungsformen und die digitale Gewalt ist sehr vielfältig. Die kann in Form von einer direkten Gewalt sein, durch Cybermobbing oder auch Doxing oder eben Deepfake-Rache-Pornografie, die dann angewendet wird, zum Beispiel über Social Media. Und darüber hinaus haben wir aber auch im digitalen Raum vielfältige strukturelle Gewaltformen, nämlich wenn wir uns angucken, wie Codes und Algorithmen auf Trainingsdaten trainiert sind und welche Form von Bias zum Beispiel deshalb dann auch schon in den Strukturen enthalten ist, dann zeigt sich strukturelle Gewalt zum Beispiel in der Art und Weise bei Beautification-Filtern, dass die Norm weiße, schlanke Körper darstellt und dadurch dann auch reproduziert wird, was Jugendliche vielleicht dann auch als die Norm in der Gesellschaft wahrnehmen. Oder eben auch Rassismen in Codes und Algorithmen bis hin auch zur Misogynie. Also gerade jetzt in Bezug auf Deepfakes. Der ursprüngliche Entstehungskontext von Deepfakes ist eigentlich der pornografische Bereich. Es gab eine Studie 2019, die damals untersucht haben im Netz, wie viele Deepfakes überhaupt als solche identifiziert wurden und in welchen Anwendungskontexten sie damals verwendet wurden. Und da waren 98% der damals identifizierten Deepfakes im Bereich der Rachepornografie angesiedelt.
Also praktisch alles.
Genau, und das zeigt dann auch wieder das Wechselspiel zwischen der direkten Gewalt, die ausgeübt werden kann durch Deepfakes und der strukturellen. Es gab vielfältig oder gibt inzwischen vielfältige Apps, sogenannte Deep Nudes oder Auszieh-Apps, wo mit einem einzigen Bild künstlich generierte Nacktbilder erstellt werden können, die dann wiederum zur Erpressung, zur Rufschädigung oder Verleumdung verwendet werden. Und diese Deep Nude-Apps sind ursprünglich nur auf weiblichen Frauenkörpern trainiert worden. Das heißt, zu Beginn war es gar nicht möglich, Nacktbilder von männlichen Körpern zu erstellen. Und das zeigt eben die Misogynie, die sich nicht nur in der direkten Form auf der Interaktion in Social Media abspielt, sondern eben auch in den Strukturen. Und deshalb ja auch eine Fortsetzung von analogen, sexualisierten Gewaltformen und dann auch digitalen Anwendungsmöglichkeiten. Und darüber zu sprechen, erachte ich als sehr, sehr wichtig. Und deshalb ist es für mich nicht ausreichend, wenn wir von Medienkompetenz sprechen, immer zu gucken, was passiert denn eigentlich so auf der Oberfläche. Ich versuche das immer so zu visualisieren mit einem Eisberg. Und die Spitze des Eisbergs ist das, was auf der Anwendungsebene sichtbar ist. Im Feed, in öffentlichen Kommentarspalten oder auch durch Nachrichtenchats, sondern wir müssen auch unter der Wasseroberfläche gucken, wie ist eigentlich unsere Infrastruktur im postdigitalen Zeitalter aufgebaut. Und die Infrastruktur ist per se nicht nach demokratischen Prinzipien aufgebaut, sondern wir bewegen uns hier in einer riesigen Machtasymmetrie von einzelnen sehr mächtigen Plattformen. Die Codes sind selten quelloffen. Das heißt, wir wissen auch nicht, nach welchen Annahmen eigentlich diese Codes und Algorithmen überhaupt trainiert werden, klassifiziert werden, welche Trainingsdaten verwendet werden. Und gleichzeitig beeinflusst es aber massiv, wie unsere heutigen Gesellschaften miteinander interagieren, welche Diskurse sie wie führen. Das heißt, über dieses Wechselspiel, finde ich, muss gesprochen werden. Und wenn wir dann den Eisberg noch tiefer gehen und dann uns auch das Fundament anschauen, finde ich es extrem wichtig, darüber aufzuklären, dass der digitale Raum nicht nur virtuell ist, sondern auch ganz viel Auswirkungen auf der materiellen Ebene hat, nämlich Ausbeutung, Umweltverschmutzung und auch armutfördernd ist und da eben auch Asymmetrien durch den sogenannten globalen Norden und Süden entstehen und deshalb immer auch in Rückbindung gesprochen werden muss, was bedeutet das dann nämlich eigentlich auch für den Aufwand von Energien, von Rechnern, von Kühlwasser, die verwendet werden müssen, bis hin zur Frage, wer ist eigentlich zuständig zum Beispiel für die Content-Moderation, die ja zum Beispiel auch durch den Digital Service Act in Europa oder in der EU dazu führt, dass er ein Stück weit auch reguliert werden soll, welche Formen als Gewalt identifiziert und dann auch gelöscht werden. Dann zeigt sich aber dann, wenn man schaut, wer dafür verantwortlich ist, auch hier wieder eine Form von Ausbeutung und eigentlich struktureller Gewalt, weil das Menschen in Niedriglohnländern sind, die tagtäglich stundenlang massive Gewaltdarstellungen persönlich anschauen und labeln müssen und ein sehr hohes Traumatisierungsrisiko durch diese Arbeit entsteht, ohne dass sie in irgendeiner Form eine psychosoziale Unterstützung für diese enorm belastende Arbeit bekommen. Das heißt, nur weil eine Gewaltreduktion dann hier auf der Spitze des Eisberges stattfindet, heißt es nicht, dass wir wirklich dann auch global zu einer Gewaltreduzierung beitragen, sondern es findet eine Verschiebung und Verlagerung statt und wir hören und sehen davon nur weniger.
Kriegt jemand anderes es sozusagen ab eigentlich im Grunde?
Also ich bin da ganz Ohr und also als Betroffener von digitaler Gewalt will ich also diesen weiten Gewaltbegriff einfach mal unterstützen. Es ist tatsächlich so, ich empfinde das, auch ich weiß zum Beispiel historisch, es gab auch die sogenannten Badehosen-Fotos damals gegen Ebert. Es war also schon in der Weimarer Republik so, dass Rechtsextreme ganz gezielt Demokratinnen und Demokraten angegriffen haben und sie quasi ständig auch sexualisiert angegriffen haben. Aber ich denke, das war auch sehr bedrängend für die Leute. Jetzt durch das Internet ist es 24/7. Es gibt also für Betroffene digitaler Gewalt sozusagen, da wirst rund um die Uhr angegriffen. Also ich erlebe keine Woche mehr, wo nicht irgendwelche Hassmails oder sowas kommen. Dann ist es genau, wie du gesagt hast, so, dass das zwar virtuell stattfindet, aber Auswirkungen natürlich hat. Also zum Beispiel auf einem nach meiner Rede im Landtag bin ich auf einem Blog dargestellt worden als Superman mit einem gelben Judenstern, der von Islamisten verfolgt wird oder sie hinter sich lässt, wie je nachdem. Was natürlich sozusagen, kann man sagen, ja, das ist ja nicht schlimm, als Superman dargestellt zu werden, aber es hat sozusagen, ja, die Markierung mit dem gelben Judenstern ist schon relativ eindeutig, wo das hingeht. Und ganz stark ist tatsächlich, und ich habe mich immer gefragt, woran das liegt, das Sexualisierte. Also die Leute haben ein Problem damit, dass ich mit einer Muslimin verheiratet bin. Oft greifen sie dann auch die Frau an oder unsere Ehe oder sagen irgendwie, ich würde sie betrügen oder ich hätte was mit jungen Frauen. Also wo ich mir sage, wo kommt denn dieses ganze Sexualisierte her? Also warum sozusagen, man könnte sich ja an Inhalten abarbeiten. Ja, man könnte ja irgendwie, das könnte man ja auch.
Zu anspruchsvoll.
Genau, aber es geht irgendwie ständig unter die Gürtellinie, wo ich mich frage. Und ich habe das bisher eher so psychologisch gesehen, dass die Leute quasi ihre eigenen Probleme, die sie haben, dann sozusagen auf einen projizieren. Aber wenn ich dich jetzt richtig verstehe, ist das sozusagen von der Genese her so, dass mediale Gewalt oft oder fast immer am Anfang frauenfeindliche Gewalt war und das wird dann ausgeweitet. Und das heißt, wenn ich jetzt sozusagen sexualisiert angegriffen werde, dann hat das so, sozusagen diese lange Gewaltgeschichte auch der Frauenfeindlichkeit hinter sich. Das ärgert dann sozusagen, dann ist sozusagen auch mein privatestes oder meine Ehe mit einer Muslimin ist dann für die Leute sofort wieder ein sexuelles Thema. Ist das, wie gehe ich damit um? Muss ich das einfach dann sagen, naja, das wird sich irgendwann auswachsen? Ebert hat versucht zu klagen, ist nicht wirklich gut ausgegangen gegen diese Badehosenfotos. Als Friedensforscherin, was macht man? Muss ich damit leben lernen?
Wenn ich ganz kurz zwischenrutschen darf.
Ja.
Ich will das nämlich kombinieren mit der Frage, stimmt es im Grunde, was wir in den Kindergärten lernen, wenn du die einfach ignorierst, hört's auf? Weißt du was darüber? Weil das wäre jetzt ja, so die
genau,
erste das Idee.
Ist so, genau, ja. Sozusagen. Genau, was gibt's da Langzeiterfahrung?
Also ich glaube nicht, dass das der richtige Ansatz ist, das zu ignorieren, weil es dann von alleine weggeht, weil wir leben leider in einer patriarchalen Welt und auch in einer misogynen und von kolonialen Kontinuitäten geprägten Welt und deshalb immer wieder die Frage, auf welchen Strukturen und wie ist unsere Infrastruktur aufgebaut des postdigitalen Zeitalters, weil wenn wir uns anschauen, wer hat das maßgeblich mit aufgebaut, dann waren das mehrheitlich weiß Cis-Männer, die da auch natürlich ihre Wertvorstellungen und auch Perspektiven mit eingebracht haben. Und deshalb wird zum Beispiel in der KI-Ethik immer wieder darüber gesprochen, wie wichtig es ist, Ethics by Design zu stärken. Das heißt, nicht nur den Anwendungskontext zu regulieren, dass solche Angriffe nicht mehr möglich sind, sondern schon im Entwicklungsprozess zu gucken, dass ethische Werte mit eingeschrieben sind in der Technologie oder in technologischen Innovationen, nämlich zum Beispiel Privatheit, Sicherheit, Datensparsamkeit, Gerechtigkeit. Und das ist selten wirklich so holistisch der Fall. Und weil du mich gefragt hast, was ist zu tun? Ich persönlich finde es extrem wichtig, darauf aufmerksam zu machen, dass wir eben nur einen kleinen Teil des Eisbergs sehen und uns dafür auch stark machen, souveräne demokratische Infrastrukturen aufzubauen. Und da gibt es sehr vielfältige Akteure, die auch schon unglaublich viel Wissen zusammengetragen haben und sich auch dafür einsetzen, wie zum Beispiel auch der Chaos Computer Club, Fediverse, Mastodon. Es gibt zahlreiche Projekte, die genau das eben versuchen, um da auch eine sichere Debattenkultur im digitalen Raum zu ermöglichen und eben Gewalt zu reduzieren.
Ja, also es ist die Gelegenheit, eine kleine Werbung dafür zu machen.
Wir hatten das nicht abgesprochen übrigens, aber es ist tatsächlich so. Also ich hatte damals mit HateAid gemeinsam gegen Twitter geklagt, also genau um quasi da auch mehr Schutz zu erreichen. Und zwar gerade, weil wir eben auch gesagt haben, dass ganz viele Menschen, gerade auch Frauen, Ehrenamtliche und so weiter, die Ressourcen vielleicht nicht haben, ja, gegen so einen riesen Koloss da anzutreten. Und das war auch eine unangenehme Erfahrung, gegen so einen riesen Konzern und so weiter anzutreten. Ich glaube aber, das gehört zu den Aufgaben dazu, gemeinsam mit HateAid, also quasi Rechtsfortbildung zu machen, auch wenn das heftig ist. Und darüber hinaus bin ich raus aus all diesen algorithmischen Konzernmedien. Manchmal, früher habe ich auch gesagt, antisoziale Konzernmedien, also Facebook, Instagram, X, und bin tatsächlich im Mastodon und ins Fediversum gegangen. Und auch da, es gibt immer wieder Trollangriffe dort. Es gibt immer wieder auch, es werden Fake-Accounts angelegt und so weiter. Aber ich stelle fest, dass die Community das sozusagen selber moderiert. Also die merken das blitzschnell hin und wieder. Auch heute wieder kam wieder eine Mail. Du, da verteilt jemand Hassmails. Ich leite dir das gar nicht zu, weil das macht er sicher öfter. Mhm. Wo ich also merke, dass die, da steht kein Konzern dahinter, sondern das sind engagierte Menschen, die schon selber merken, wie jemand versucht, in dem Fall Mastodon quasi zu missbrauchen und dann von alleine tätig werden. Quasi ein bisschen so eine mediale Friedensbewegung von unten sozusagen. Und das würde aber bedeuten, tatsächlich, dann ist es gut, drüber zu sprechen. Dann ist es also gut, das anzusprechen, nicht sich zu schämen, sich nicht zurückzuziehen, sondern das anzusprechen, weil wir tatsächlich einen ganzen Berg von patriarchaler, tradierter Gewalt immer noch eingebaut haben in die Strukturen, Wirtschaft, Medien, bis in die Psychologie. Und das wahrscheinlich eine Generationenaufgabe ist, das langsam Stück für Stück abzubauen.
Jetzt müsste ich natürlich an der Stelle fairerweise dann zugeben, das ist einer der Punkte, bei denen man wieder die Wirtschaftler, zumindest die Neoklassiker, wieder etwas in Angriff, um bei der Metapher zu bleiben, nehmen kann. Weil Empörung ist natürlich ein Gut, was wir genauso gut verkaufen können. Ja. Genau, das Ragebait kann man vergleichen eigentlich mit so der kleinen Probe, die man vielleicht beim Metzger, beim Bäcker, wo auch immer, kriegen kann, um das mal zu probieren. Cool, schmeckt mir, will ich mehr von haben. Und das merkt der Algorithmus dann natürlich und serviert dir genau das, was du möchtest. Mhm. Nämlich dieses Gut, Empörung. Und natürlich ist es nicht wirklich alles kostenlos. Wir müssen ja mit unseren Daten zahlen und dergleichen. Und das ist selbstverständlich problematisch, weil das dann auch so ein bisschen unserem Anspruch eigentlich als ethische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern widerspricht. Aber am Ende ist natürlich irgendwo der Gewinnmaximierungsgedanke da, wenn nicht sogar höher. Und dagegen kann sowas wie Mastodon oder das gesamte Fediversum einfach nicht anstinken. Und ich finde, das gehört dann mit zur Debatte dazu. Du forderst ja, wenn ich es richtig interpretiere, dann zumindest, dass man schon in der Schule vielleicht anfängt, so eine Art Fach vielleicht in diese Richtung mit einzubauen. Warum nicht sowas kombinieren? Warum nicht sowas holistisch zum Beispiel machen? Ja, weil ich finde, auch Wirtschaftswissenschaften insgesamt gehören dazu. Ja, man diskutiert darüber, muss jeder lernen, wie man ein Gedicht interpretiert und diskutiert. Okay, kann man, sollte man vielleicht auch sogar ein bisschen. Aber ich glaube, es gibt dann solche Geschichten, wo wir ja dieses Miteinander wirklich ideologiefrei aber auch wirklich lernen. Da geht es nicht um links, rechts, um klassische Modelle, marxistische Modelle, was auch immer. Es geht ja um das Miteinander. Natürlich gehört ein bisschen Wissenschaft dazu und das gehört auch ein bisschen so die, naja, das Gemeinsame, die Konflikte oder die Konfliktlösung einfach zusammen. Ja.
Medienbildung bekommen wir jetzt, also führen wir ja gerade als Schulfach ein und das ging ja diesem Ansatz schon ziemlich nahe eigentlich.
Ja, und trotzdem ist mir nochmal wichtig zu sagen, dass sich Empörung gut verkauft und dass Empörung darauf ausgelegt ist im digitalen Raum, ist ja trotzdem nicht gegeben, sondern die Strukturen, also die Codes und die Algorithmen sind ja darauf ausgerichtet, weil wir uns hier nicht in einer demokratischen Infrastruktur bewegen, die auf Dialog, Verständigung ausgerichtet ist. Also auch hier nochmal der Ansatz von Ethics by Design, wo ich jetzt sagen würde, aus meiner Perspektive heraus würde ich sogar noch übertragen und würde sagen, wir brauchen Peace by Design. Nämlich zum Beispiel dieses positive Konfliktverständnis und die Reduzierung von Gewalt und die Annäherung an Gerechtigkeit, das könnten ja auch Grundannahmen sein, auf die eine digitale Infrastruktur aufbaut und ausgerichtet ist. Dann hätten wir eine ganz andere Debattenkultur und auch eine andere Möglichkeit, in Austausch zu treten.
Absolut. Also ich kann das aus eigenem Erleben bestätigen. Meine Lebensqualität ist durch den Umstieg, hat sich verbessert. Wir streiten auch auf Mastodon. Also zum Beispiel die Frage, ob Dieter Nuhr, ob der Leo-Beck-Preis für Dieter, für den Kabarettisten nur gerechtfertigt ist, ob der Zentralrat der Juden das darf. Ja, das wird sozusagen auch auf Mastodon hochemotional diskutiert. Und da bin ich auch nicht immer in der Mehrheitsposition, sondern oft auch unter denen, die was erklären sollen, was zum Beispiel der linken Mehrheit dort überhaupt nicht in den Kram passt. Trotzdem ist es nicht das Gleiche. Es ist nicht der Hass, es wird nicht gedroht, es wird nicht Vernichtungsfantasien oder sexualisierte Gewalt. Also ich glaube, dass diese Thymos, diese Empörungskultur, die hat ja selber was Drogenartiges und das ist, ich glaube, das ist als Alternative im Menschen angelegt, aber das ist ja nicht die einzige Art, wie wir miteinander kommunizieren können. Und dann glaube ich tatsächlich auch, da ist sozusagen, welche Eigenschaften des Menschen machen wir denn stark in der Medienumgebung? Wenn wir Aggressivität befeuern, werden wir aggressivere und nicht unbedingt glücklichere Menschen bekommen. Verstehst du? Also da würde ich quasi so wie beim Drogenkonsum, das mag auch wirtschaftlich für den Dealer Sinn machen und trotzdem würde ich sagen, nee, lassen wir das, weil es macht die Menschen kaputt. Und genauso würde ich eben sagen, algorithmische Konzernmedien verdienen eben einen guten Teil ihres Geldes damit, dass sie negative Eigenschaften verstärken.
Ja, darum regulieren wir ja auch jede Form von Drogen, entweder komplett illegal oder die legal sind, zumindest mit Auflagen. Ja, schon geht ja bei Zigaretten oder überhaupt Nikotin los, was allein Werbung und so angeht. Warum können wir das nicht in der oder anderen Form mit den anderen Suchtmitteln machen, mit der, die uns halt dieser Empörungsschuss gibt. Wir sind ja mehr oder weniger freiwillig auf die Ersatzdroge umgestiegen, also mit Mastodon und alles. Er hat mich ja dann praktisch an Land geholt, weil das ist übrigens der Grund. Ich mag soziale Medien eigentlich gar nicht. Ich habe damals Facebook und alles noch so ein bisschen mitgemacht. Ich mache Instagram höchstens, wenn ich mal so ein, zwei von den Folgen so als Short raushauen will. Ich bin höchstens auf YouTube, was immer auch wirklich sozial daran ist. Aber seit er mir das mit Mastodon so ein bisschen gezeigt hat, merke ich, okay, ist gar nicht mal so schlimm. Und man kommt wirklich in den Austausch. Also wenn du mehr davon hast, dass du wirklich einen einigermaßen intelligenten Austausch hast, als von der Empörung, dann ist das Fediversum viel besser
geworden. So ist es, genau. Du hast vielleicht nicht so viel Reichweite, aber du hast mehr Dialog.
Ja.
Mehr. Und da würde ich schon sagen, es ist sozusagen die strukturelle Landschaft, ist friedensförderlicher, dialogförderlicher, erlebe ich zumindest so. Ich bin mir nur immer unsicher, und das wird dann auch die Frage, wir kommen ja langsam zeitlich zum Ende. Ich kann das jetzt natürlich von zwei Seiten betrachten. Ich kann also sagen, der Staat muss, ja, also Europäischer Digital Service Act und so. Oder ich kann sagen, die einzelne Person muss. Ja, es ist ja, ich bin ja auch ausgestiegen. Ja, es kam sogar damals in den Nachrichten, als ich meinen Facebook-Account gekündigt habe. Ich kann also der einzelnen Person die Verantwortung zugeben. Ich kann natürlich auch immer sagen, alle sind irgendwie verantwortlich. Was würdest du uns oder mir oder uns da mitgeben? Ja, ist sozusagen immer die Politik gefordert, immer nur die Einzelnen oder immer alle?
Also ich bin der Meinung, es braucht ein Wechselspiel, top-down und bottom-up. Aber nur auf der individuellen Ebene die Verantwortung zu sehen, ist zu kurz gegriffen. Ich habe jetzt in den letzten Tagen, finde ich sehr lesenswert, mich mit dem Buch von Rainer Mühlhoff beschäftigt, also machtbewusster KI-Ethik. Und er spinnt es ja noch weiter. Er beschreibt, wie eben die mächtigen Plattformbetreibenden jetzt auch versuchen, das staatliche Betriebssystem einzunehmen und dadurch ja dann auch noch mehr Macht einnehmen. Und wenn all diese Möglichkeiten ja bekannt sind und auch diskutiert werden im Diskurs und er auch die Gefahren in Bezug auf Faschismus dann aufzeigt, dann ist mein Plädoyer nochmal an die EU zu gucken, wie wir hier Souveränität stärken und eben die bestehenden Systeme oder auch neue wirklich finanziell fördern und stärken, sodass wir wirklich auch ein demokratisches Modell auf die Beine gestellt bekommen, das tragfähig, niederschwellig, zugänglich für eine große, breite Öffentlichkeit wird.
Ja. Das Soziale ist das Erste, was gestrichen wird, wenn es wirtschaftlich nicht so gut läuft. Ne? Der PARI hatten wir ja auch eine Folge gehabt.
Paritätische Wohlfahrtsverband.
Genau, der Paritätische Wohlfahrtsverband hier jetzt von Baden-Württemberg, aber ich gehe davon aus, die anderen genauso. Die haben natürlich irre Angst, weil wir wissen jetzt ja, wenn es mit dem Wirtschaftswachstum nicht so gut läuft, dann wo kürzt man zuerst? Naja, meist so eher im sozialen Sektor, ne? So traurig das ist. Ja,
wir haben die Diskussion in der Politik gerade über Demokratie leben, über das Programm, auch zwischen Bund und Ländern. Auch Hate Aid zum Beispiel ist da direkt betroffen. Und ich gehöre halt zu denjenigen, die sagen, kommt Leute, wir brauchen tatsächlich eine Struktur bottom-up. Also ich hätte gerne mehr Geld in den Kommunen, weil ich eben glaube, dass sozusagen tatsächlich Demokratie auch immer bottom-up und nicht nur top-down funktionieren kann. Und ich meine, es ist ja inzwischen kein Geheimnis mehr, wenn es eine Energieministerin schafft, dass alle 16 überparteilich, alle Kolleginnen und Kollegen sagen, was ihr da in Berlin gerade veranstaltet, geht halt gar nicht. Dann glaube ich tatsächlich, dass eine gute demokratische Form auch immer föderal von unten nach oben funktionieren muss.
Also, das ist ja die Definition von Demokratie. Also es kommt ja von
so, genau. Unten streng. Und ich glaube tatsächlich, dass unsere Strukturen da nicht resilient sind und dass wir da eigentlich aufbauen müssten, anstatt abzubauen. Das ist, ich kann mir auch nicht vorstellen, wie bei einer schrumpfenden Bevölkerung es helfen soll, alles einzusparen und die Leute in Angst zu versetzen. Ich sehe nicht, wie das den Impuls geben soll, tatsächlich sich nach vorne zu entwickeln.
Das ist die Paradoxie eigentlich, weil wir haben nun mal abnehmende Wirtschaftsleistung. Damit steigt ja gleichzeitig der Extremismus und gleichzeitig deinvestieren wir im sozialen Bereich, was eigentlich eine fatale Kombination ist.
Genau. Also ich würde auch sagen, man müsste nachfrageorientiert, nämlich den Leuten Zuversicht geben, dass sie sagen, ich baue was auf und ich werde da selber tätig. Ich mache eben genau die Erfahrung von Selbstwirksamkeit. Das ist auch das, was Kinder und Jugendliche, die wissen um die Klimakrise, die wissen, was auf sie zukommt. Und die Frage ist doch nicht, ob ich sie damit konfrontiere oder nicht, sondern ob ich ihnen die Möglichkeit in die Hand gebe, trotzdem ein sinnvolles, glückliches, beziehungsreiches Leben zu führen. Und ich meine, du hast es jetzt erlebt, wir experimentieren ja auch in diesem Bereich. Wenn man das bewusst ist, ist es werbefrei, wir übernehmen alle Kosten selbst. Es ist sozusagen unser kleiner Beitrag zu einer demokratischen Medienkultur.
Wir machen keinen Cent Gewinn.
Und wir machen keinen, genau. Aber wenn wir so natürlich Gäste haben oder Gäste sein dürfen, geben wir natürlich immer das Schlusswort an dich. Und deswegen, was auch immer dir auf dem Herzen ist, was auch immer du möchtest, dass es das Fediverse erfährt, jetzt ist dein Moment.
Ja, Krieg und Frieden betrifft uns alle und wir alle können etwas zum Frieden beitragen in unserem eigenen Umfeld mit unseren eigenen Möglichkeiten.
Finde ich ein wunderbar gelungenes Schlusswort. Amen. Ganz, ganz, ganz lieben Dank, dass du dir das heute mit uns angetan hast. Ja, ich freue mich riesig, dass es geklappt hat. Und ich bin gespannt. Vielleicht haben wir in der Zukunft ja mal wieder so die Gelegenheit, so für so eine einigermaßen lockere Talkrunde bei ein bisschen alternativen Club Mate und anderen Getränken zu veranstalten. Wie fandest du es?
Es war sehr intensiv. Ich bin dir dankbar, dass ihr euch entdeckt habt und du sie vorgeschlagen hast, weil das war auch für mich jetzt ein Anknüpfen an die schöne Zeit in Tübingen und ich bin wirklich beeindruckt, was er hier im Bereich Friedensforschung, wie das weitergegangen ist. Für mich hat sich heute manches geklärt und deswegen freue ich mich, es wird sicher wieder eine Folge geben und die wird wieder beginnen mit Hallo Herr Professor
und Hallo Herr Doktor
und Hallo Frau Professorin.